Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bevor wir mit unserer heutigen Folge über den Profi-Radsport beginnen, möchten wir euch kurz darauf hinweisen, dass wir die Folge und das Gespräch wenige Tage vor dem schrecklichen Unfall von Radprofi Gino Meda aufgenommen haben, der bei der Tour de Suisse an seinen Sturzfolgen leider verstorben ist. Wir sind in der Redaktion zutiefst bestürzt über die Ereignisse und wünschen natürlich Gino Medas Familie, seinen Freunden und seinen Wegbegleitern alles Gute und viel Kraft in dieser sicherlich sehr schweren Zeit. Passt beim Rennradfahren bitte immer gut auf euch auf, nehmt Rücksicht auf andere und vor allem auch auf euch und habt trotz der traurigen Nachrichten viel Spaß beim Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Ja, wir haben ganz schön lange nicht mehr über den Profi-Radsport gesprochen und das wollen wir heute ändern. Mein Name ist Moritz Pfeiffer und mit mir über den Profi-Radsport sprechen heute
Christian, hallo, auch Redakteur, ihr kennt mich hoffentlich.
Ich kenne dich. Hi, ich bin der Erik.
Hi, Erik, ich bin auch hier.
Grüß dich. Es ist Sommer, also das wird Sommer, es ist Zeit der großen Rundfahrten. Die Tour de France steht vor der Tür.
Die fünfte Jahreszeit.
Die fünfte Jahreszeit, genau. Ja. Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen zurückgucken auf den Giro. Wir wollen zurückgucken auf die Spanien-Rundfahrt der Frauen. Aber ganz wichtig natürlich vorausschauen auf die Tour de France. Und da gibt es ja auch einen Anlass gerade, einen ganz aktuellen, um die Vorfreude noch ein bisschen anzuheizen, hat Netflix sich was überlegt und eine Dokumentation herausgebracht, Tour de France Unchained, im Peloton heißt es, glaube ich, auf
im
Deutschland.
Im Hauptfeld, ja.
Ja, die verwirrende Bezeichnung. Man findet sie auf Netflix, glaube ich. Also wenn eure Netflix-Bibliothek mit Radsport Inhalten schon gefüttert worden ist, dann wird sie euch auch relativ angezeigt. Bei mir war es zumindest so, hier könnte die gefallen. Und dachte,
stimmt,
zur Not.
Das werden wir sehen.
Ja, ja und seit wenigen Tagen ist sie jetzt draußen. Und Erik, du bist der Einzige von uns, der sich das Ganze schon in kompletter Länge zu Gemüte geführt hat.
Aber wir werden natürlich nicht spoilern. Also
Keine Sorge. Nein.
Also vielleicht noch als Hintergrund, das ist die Tour de France 2022, die begleitet wurde von mehreren Netflix-Kamerateams in den Fahrzeugen von, wer war alles dabei, Quickstep, Bora, glaube ich auch.
Ja, Bora ein Jumbo, bisschen, Jumbo Visma, EF Education, Alpecin Phoenix.
Also ich habe jetzt, glaube ich, die ersten drei Episoden gesehen und es ist halt jede einzelne Episode in sich so ein bisschen geschlossen und erzählt eine Geschichte so zum Thema und ich fand es halt spannend, wenn man ich würde empfehlen, die Ergebnisse vom Vorjahr nicht einfach nochmal nachzugucken, wenn man wie ich die nicht so präsent hat. Das erhöht die Spannung nochmal enorm, wenn du nicht weißt, holt der Thibaut Pinot jetzt den Bob Jungels noch ein oder nicht? Also es macht das Ganze doch noch spannender, wenn man nicht weiß, wie es ausging und das nicht mehr präsent hat. Ich glaube, Erik, du bist da ein bisschen verloren, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist bei mir ist natürlich jetzt das Rennen selber noch so präsent, dass da jetzt wenig Überraschendes passiert. Also ich fand tatsächlich so die Sachen, die so im Hintergrund passieren und was man dann so, Moritz, du hast es gesagt, aus den Teamfahrzeugen, aus den Hotels, von den Massagebänken, auch teilweise von zu Hause, wo man die Fahrer, die werden ja teilweise auch zu Hause besucht und kommen dann da zu Wort. Da wird dann auch mal eine Ehefrau von einem Garen Thomas, die sagt dann zum Beispiel, dass sie sich die Rennen gar nicht anguckt. Sie will eigentlich abends nur den Anruf von Garen Thomas haben, ja du, ich bin wieder mit 100 die Abfahrt runtergefahren und es ist gut gegangen.
Oder vielleicht auch nur alles ist gut gegangen.
Ich will es gar nicht so genau wissen.
Ja, das ist, ich frage mich, wie du nach drei Folgen da einfach aussteigen kannst. Also ich habe die am ersten Tag direkt, es war Fronleichnam, also gibt's ja nur in manchen Bundesländern, wir hatten den Feiertag und Netflix-Doku, ich meine, das kann kein Zufall sein, dass das am selben Tag, auf denselben Tag fällt.
Es ist halt.
Und du hast es an einem Tag komplett durchgeguckt.
Acht Folgen zu je 45, 46 Minuten.
Ja, ich bin ja froh, dass ich dann abends irgendwie, wenn Kinder im Bett, Haushalt erledigt, so die letzte Stunde vorm Einschlafen auf der Couch noch, kann ich noch durchhalten und dann bleibe ich wenigstens wach im Gegensatz zu irgendwelchen Fußballspielen oder so, aber dann ist nach einer Stunde das Budget dann auch für den Tag erfüllt und dann hebe ich mir das so häppchenweise auf und kann mich auf den nächsten Abend noch freuen, das ist ja auch schön.
Also das heißt aber, du, Erik, hast es komplett durchgeguckt und sagst, es lohnt sich auch, wenn man die erste Folge oder die bis zur dritten Folge geguckt hat, das ganze Ding durchzugucken.
Auf jeden Fall, also es ist halt weit mehr als nur diese Nacherzählung des Rennens, wo man dann am Ende irgendwie rausbekommt, wer jetzt die Tour de France gewinnt, sondern es sind halt wirklich so viele kleine Geschichten und man erfährt auch ja einfach wahnsinnig viele Sachen so hinter den Kulissen, also wie manche Teams da wirklich Existenzängste haben und halt wirklich schon am Tag vor dem Auftaktzeitfahren nochmal ein Teammeeting haben und halt sagen so, okay, wir müssen halt jetzt in diesen 21 Etappen performen, wir müssen hier irgendwas reißen, irgendein Sondertrikot, einen Etappensieg, einen erfolgreichen Ausreißversuch, was auch immer. Es ist quasi einfach die größte Bühne der Welt. Und ich glaube, dass Ralf Denk, der Manager von Bora Hansgrohe, der hat mal zu Zeiten der Corona, dieses Lockdowns, wo die Rennen dann erst im Herbst stattfanden, hat er damals gesagt, dass die Tour de France wohl ungefähr 70% des Medienwertes aus Marketing-Sicht, also werden 70% allein durch die Tour de France und das Umfeld gemacht. Und wenn man dann sieht, wie die Teams wirklich so beim größten Rennen der Welt wirklich alles geben, um da ja einfach auf dem höchsten Level zu performen und sich da teilweise jahrelang drauf vorbereiten. Ich glaube, das fand ich bei der Serie sehr gelungen. Man, für den Radsport-Nerd, wie wir jetzt welche sind, ist das total aufschlussreich und trotzdem lernen aber, glaube ich, auch Menschen, die jetzt die Tour de France nicht so verfolgen oder Radsport vielleicht gar nicht so kennen, die lernen da auch wahnsinnig viel über den Sport kennen und dass das halt doch eine sehr eigene Sportart ist, die nicht einfach nur, wer kann am schnellsten Rad fahren, sondern dass da noch viel mehr dazu gehört, auch Teamwork und ja, Willenskraft, Panache, wie die Franzosen ja so gern sagen, also so diese Angriffslust.
Aber du würdest sagen, es ist auch was für den Radsport-Nerd. Weil ich jetzt auch im Internet hier und da mal gelesen habe, dass Leute sich, also auch die sich selbst vermutlich als Radsport-Nerd bezeichnen würden, sagen, ach, das kratzt so ein bisschen an der Oberfläche und das geht gar nicht so richtig in die Tiefe und das ist halt eher so in die Breite abzielend, diese Serie.
Muss ich ganz frech einfragen, ist es nicht Wesensgehalt eines Nerds, grundsätzlich solche Sachen zu kritisieren und besser zu wissen und nicht gut zu finden? Ich meine, welcher Nerd ist wirklich ein Nerd, der jetzt sagt, ja, sowas, so eine populärwissenschaftliche Darstellung, wie man in Unikreisen gesagt hat, auf Netflix ist jetzt, kann natürlich den Nerd nicht in tiefsten Tiefen befriedigen mit irgendwelchen technischen Details. Da könnte ich sagen, es geht überhaupt nicht um die Räder, sondern die sind nur Beiwerk, die sind doch viel wichtiger. Also von daher, nur um da einzugrätschen, aber.
Also klar gab es auch so Momente oder Szenen, die so ein bisschen mir jetzt auch gefehlt haben oder wo man dann auch gemerkt hat, so, ja, okay, da haben sie jetzt aber was weggelassen und die Story schon sehr verkürzt. Klar, das muss ja am Ende auch in diesen Zeitrahmen passen. Und ich glaube, das ist halt immer schwer. Das ist ja auch das, wenn man jetzt so die Hardcore-Radsport-Fans, die gucken ja auch die Tour meistens eher auf Eurosport als jetzt zum Beispiel in der ARD, weil viele Hardcore-Fans stört es halt, wenn dann bei der ARD halt erklärt wird, die Schlösser der Loire und dass der Windschatten, der macht halt 30% aus. Oh, was? Nein. Ach, oh, doch. Und das ist ja auch mal so ein Spagat, den man da irgendwo schaffen muss. Macht man es fürs Massenpublikum oder macht man es für die spitze Zielgruppe Radsport? Und da habe ich mich aber auch gefragt, wenn ich so eine Doku machen würde über die Tour de France, in welche Richtung würde ich gehen? Ich finde es total schwer zu entscheiden. Macht man es für die...
Naja gut, bei dir ist es schwierig, oder? Weil du ja die Ergebnislisten der letzten 45 Jahre im Kopf hast. Und ja. Wenn du für diese Zielgruppe das machst, dann wäre es wahrscheinlich sehr spitz.
Ja.
Aber gerade viel das Wort Radsporttechnik kann man, also so viel sei dann schon gespoilert, kommt da auch irgendwie mal ein Teil, die Räder der Profis und das ist, und die fahren bei dem Rennen, fahren sie da 28 mm und bei der Etappe eher 30, weil da führt es über Kopfsteinpflaster oder irgendwie so Sachen oder also gar
so,
nicht?
So Sachen eigentlich gar nicht. Es geht wirklich um die Geschichte des Rennens oder die Bedeutung des Rennens, die Handlung in der konkreten Austragung. Es geht um so gewisse Basics halt. Es gibt ja diese Etappe, wo Jonas Vingegaard und Primoz Roglic den Tadej Pogacar abwechselnd attackiert haben. Da wird natürlich dann schon mal erklärt, was diese Taktik für einen Sinn haben soll, warum man halt das Gefühl hat, okay, im 1 gegen 1 kommen wir gegen Pogacar nicht an, wir müssen irgendwie was Außergewöhnliches wagen.
Was der eben erwähnte, Geron Thomas, ja übrigens sehr, sehr lustig an dem Abend damals kommentiert hat mit, wir sind am Galibier so ein paar 30-30er gefahren. Ja.
30-30 Intervalle und ich hab eine Sweetspot-Einheit draus gemacht oder irgendwie so. Weil er hat ja immer gesagt, attackiert ruhig Jungs, ich fahre mein Tempo, der Berg ist noch lang.
Ja, also ich habe es aber auch mit viel Interesse verfolgt. Ich meine, natürlich werden auch die Persönlichkeiten in den Mittelpunkt gestellt und auch so ein bisschen die Befindlichkeiten. Du hast von Jumbo Visma gesprochen, das jetzt habe ich jetzt heute gerade erst gelesen, dass sich der Wout van Aert so ein bisschen drüber mokiert hat, dass die Rivalität und diese Unstimmigkeiten mit Vingegaard gerade am Anfang der Tour, wo er den Solo-Sieg eingefahren hat, so ein bisschen überspitzt werden. Ich meine, das ist halt auch dem Medium irgendwo geschuldet, dass du natürlich Spannungsbögen aufbaust und dann kann man drüber diskutieren, ob es dann zulässig ist, dann ein bisschen was wegzulassen oder ein bisschen zu überspitzen. Ja, aber am Ende ist es ja auch Fernsehunterhaltung.
Das ist für mich auch eine der Szenen eigentlich aus der ganzen Doku. Also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist, glaube ich, in der 6. oder 7. Folge eine Flachetappe in der 3. Woche. Mannschaftsbesprechung im Bus von Jumbo Visma und der sportliche Leiter sagt, okay, wir alle passen heute auf Jonas auf, dass der sein gelbes Trikot verteidigt, nicht stürzt, nicht auf der Windkante abgehängt wird. Und dann guckt Wout van Aert so in die Runde und fragt, könnte ich dann in die Ausreißergruppe gehen und Punkte sammeln fürs grüne Trikot? Und betretenes Schweigen in der Runde. Der sportliche Leiter sagt dann so, wir bleiben erstmal bei Jonas alle. Und Wout van Aert guckt dann so völlig bedrüppelt aus der Wäsche, wie so ein abgewiesenes Kind irgendwie. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass da so ein Superstar, der Wout van Aert ja ist und der ja auch immer liefert, wenn er Erfolgsdruck hat, dass der dann auch einfach mal sich quasi diesem gelben Trikot seines Teamkollegen dann unterordnen muss.
Ja, aber ich finde, das zeigt halt auch so, wie dieses in den Mannschaften funktioniert, dass du Kapitän hast, du hast Wasserträger, du hast halt dann so Premium-Wasserträger wie ein Wout van Aert und musst halt dann versuchen, dass du allen Fahrern irgendwie gerecht werden willst. Weil klar gibt's die froh sind, dass sie dabei sind und quasi sich für einen Kapitän aufopfern, aber wie du halt ein gewisse Erfolge schon hast, dann hast du natürlich auch Ansprüche und das einfach so auszutarieren, dann wird halt klar, warum Teams nicht 3 Sprinter mitnehmen können zur Tour und warum so Sachen wie Doppel- und Dreifachspritzen Doppel- oder Dreifachspitzen oft schwierig zu im Rennen wirklich aufrechtzuerhalten sind. Ich meine, das hat man bei Movistar gesehen, die haben das früher viele Jahre gemacht, dass sie sich nicht festlegen wollten auf einen sozusagen Herausforderer, dem sich dann alle anderen halt unterordnen müssen und ihre Ambitionen runterstellen müssen. Mhm. Und dann, das kommt halt da so raus, wie man das da austariert, dass man dem einerseits die lange Leine lässt, weil er halt auch Erfolge liefert und da ist und ein Tier ist. Ich glaube, da sagt auch der Christian jemand, wenn andere Teams sich einen Fahrer aussuchen wollen würden, den sie gerne in ihrem Team hätten, würden fast alle Wout van Aert sagen, trotz halt dieser Problematik, ihn da irgendwie einzubauen. Mhm. Und ich finde, das bringt halt alles sehr, sehr nahe einfach. Von daher bin ich da echt angetan.
Und vielleicht, um das auch abzuschließen, lohnt es sich aber, um sich so richtig heiß zu machen, jetzt nochmal auf die Tour de France?
Also ich bin jetzt total bereit. Also,
hast körperlich den Koffer schon gepackt und fährst ins Baskenland.
Also gedanklich bin ich da schon vor Ort. Also hab da schon Lust drauf. Und das Schöne ist ja auch bei der Tour de France, dass es ja mittlerweile auch jetzt das Frauenrennen gibt, was ja dann immer in der Woche auch nach der Tour direkt jetzt, ja, kann man von traditionell sprechen, wenn es jetzt zum zweiten Mal in Folge ist. Okay, dann ist es traditionell.
Aber nach der Tour ist vor der Tour.
Nach der Tour ist vor der Tour. Ich falle tatsächlich immer so an dem Montag nach der Tour, nach der Paris-Etappe, falle ich immer in so ein Loch. Mhm. Immer so in so ein, was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen? So, man kann abends irgendwie keine Highlights mehr gucken und nicht die Geschichten irgendwie lesen, die jetzt das Rennen schreibt und diese ganzen Anekdoten. Und da gibt es jetzt so das Frauenrennen, was man dann halt auch verfolgen kann, was dann so als Ersatzdroge,
Fortführung dann.
Fortführung. Das, das ist auch total, total cool, dass es das jetzt auch für die Mädels gibt.
Ja, und ich meine, also ich muss schon sagen, auch wenn du die Doku gesehen hast, natürlich hast du Bock, dann am besten direkt danach ins Trikot zu steigen und auch nochmal eine Runde zu drehen, um sich so ein bisschen zu fühlen wie die Profis oder so. Mhm. Also es ist, macht auf jeden Fall Laune aufs Radfahren, auch wenn die sich da ordentlich auf die Schnauze legen. Und noch mein letzter Punkt ist, so diese Emotionen, die da mit reinspielen, wenn man sieht, wie ein Marc Madiot komplett ausrastet oder in diesen Teamfahrzeugen, das ist ja auch das, was du sonst bei den normalen Übertragungen halt nicht siehst, wie es dazu geht, wie die Sachen feiern, wie die ihre Fahrer antreiben um zum Sieg zu fahren. Mhm. Und das ist schon, da bist du schon echt, also dieses mit hautnah dabei, ist nicht zu viel versprochen.
Mhm. Ich habe tatsächlich mich gewundert, als ich auf Netflix das ausgewählt habe, warum dort stand ab 12 Jahren. Ich dachte so, mein Gott, die Tour de France ist doch nicht erst ab 12 Jahren. Mhm. Aber wenn man dann mal überlegt, wie oft man das F-Wort hört.
In oder der die französische Serie. Entsprechung.
Also die französische
Äquivalent. Wenn man französisch flucht, lernt da auch ein bisschen was. Das ist also Bildungsfernsehen. Ja.
Was man natürlich auch sieht, und das kommt ja auch daher, was du eben gesagt hast, Erik, dass die Tour de France diese unglaubliche Bedeutung hat für die Teams auch und diese Medienbedeutung auch, dass ja unfassbar viele Stürze auch in dieser Dokumentation, ich habe jetzt nur den ersten Teil gesehen, aber da waren tatsächlich auch schon einige Stürze dabei. Vor allen Dingen auch der Sturz von Fabio Jakobsen, natürlich nicht bei der Tour, aber halt der dann eben als Erzählstrang auch noch mit eingewoben wurde, dieser lebensbedrohliche Sturz bei der Polen-Rundfahrt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es irgendwie erst ab 12 ist, weil die räumen sich ja schon auch ganz gut ab, weil die Tour de France eben wichtiger ist als manch anderes Rennen und weil man eben auch dann vielleicht weniger bereit ist, zurückzuziehen als bei einem anderen Rennen.
Das ist tatsächlich bei der Tour, da kannst du eigentlich immer die Uhr nachstellen, wenn es jetzt nicht mit einem, selbst wenn es mit einem Zeitfahren losgeht, so die ersten Etappen, ich meine, alle sind ja motiviert und teilweise auch
in der Regel bombenfit.
Bombenfit stehen vielleicht auch mit dem Rücken zur Wand so ein bisschen, weil die Saison vielleicht noch nicht gut lief oder weil sie selber ein Vertragsjahr haben und der eigene Vertrag ausläuft und man sich vielleicht noch für ein anderes Team empfehlen will. Ja, und wenn dann halt noch 176 Fahrer jeder aufs Ohr gesagt kriegt, permanent, fahrt vorne. Die Straße ist aber nur, keine Ahnung, 8 Meter breit. Da passen halt nur, weiß ich nicht, 10 Leute in die erste Reihe maximal.
Wenn sie denn 8 Meter breit
wenn sie
ist,
denn
ist 8 Meter auch oft genug dann irgendwelche schmalen Sträßchen.
Ja, da triffst du mal viel zusammen.
Ja, oder wenn sie halt beim Teammeeting vor der Tour gesagt bekommen, hey Jungs, es geht um nicht nur euren Arbeitsplatz, sondern um den Arbeitsplatz des ganzen Teams. Sprich, wenn wir hier nicht liefern, dann können wir den Laden dicht machen. Mhm. Ich meine, dann überlegst halt dreimal, ob du jetzt wirklich zurückziehst, wenn es halt darum geht, eine Chance auf einen Etappensieg irgendwie wahrzunehmen.
Das heißt, wir sind jetzt alle heiß auf die Tour. Wir sind schon quasi im Sitzen, schon im Flugzeug ins Baskenland. Und
ich war sogar schon auf der Champs-Élysées dieses Jahr. Ich war kürzlich in Paris und also so als Tourist und das erste Mal auf der Champs-Élysées gewesen. Ich bin bestens vorbereitet. Ich habe mir die Zielgerade schon angeguckt.
Habt ihr, wenn jetzt die Tour de France dann tatsächlich anfängt, habt ihr da irgendwelche Rituale, die ihr jedes Jahr, wie guckt ihr, wann guckt ihr? Guckt ihr immer live? Guckt ihr abends eine Zusammenfassung und versucht bis dahin bloß nicht mitzubekommen, was passiert ist? Oder wie läuft das bei euch ab?
Also ganz klassisch Second Screen auf jeden Fall. Und auch Wochenende so. Trainingsrunde wird so geplant, dass man rechtzeitig zurück ist oder Ausflüge werden so geplant, dass man wenigstens so die letzte Rennstunde mitbekommt. Ich meine, wenn man jetzt die Auftaktphase von der Flachetappe verpasst, kann ich verkraften. So, aber eigentlich Etappenfinals werden immer geschaut.
Ja, also ich kenne es halt auch so, wenn man am Wochenende möglichst, bietet sich ja im Sommer an, möglichst früh loszufahren, dann hat man kühlere Temperaturen, das ist noch nicht so heiß, es ist idealerweise auch noch nicht so voll draußen, kann dann schön seine Runde drehen, so lang und so weit, wie man möchte und ist dann quasi zur Regeneration, kann man sich dann gepflegt auf die Couch fläzen und Tour gucken. Ich finde, das ist für mich die absolut ideale Kombination. Und dann natürlich am schönsten ist, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie noch den Fernseher auf den Balkon zu stellen oder so oder da auf dem iPad oder was weiß ich was zu gucken, dass du nicht irgendwie in der Bude hocken musst, wenn draußen die Sonne scheint. Das ist natürlich dann schon ideal und dann die Flüssigkeitszufuhr natürlich nicht vernachlässigen.
Die in Hopfenform?
Ja, natürlich.
Ich wollte nur sicher
gehen. Eine gepflegte Hopfenkaltschale, natürlich alkoholfrei.
Ganz der Sportler.
Natürlich.
Also ich hab tatsächlich jetzt im Winter jetzt festgestellt bei den ganzen Crossrennen, dass mein mittlerer Sohn, der 5-Jährige, dass der völlig abgeht auf Mathieu van der Poel und Wout van Aert. Also der hat die dann bei den Crossrennen, ja, ich habe ihm das natürlich dann auch immer erklärt, aber hat die dann auch erkannt Und das Lustige war, dass die ja dann bei den Frühjahrsklassikern irgendwie auch die Protagonisten waren. Mhm. Und deswegen hat er jetzt dann auch, als sie dann Pause gemacht haben in den letzten Wochen und nicht mehr so viel Rennen gefahren sind, immer wenn Fahrradrennen lief, hat er gefragt, fahren Mathieu van der Poel und Wout van Aert mit? Weil für ihn halt, also Fahrradrennen bedeutet, die beiden sind die Protagonisten. Ja. Und da musste er jetzt erstmal lernen, dass es noch andere gibt. Und ich hoffe jetzt sehr, dass die beiden auch bei der Tour de France am Start stehen. Wout van Aert ist ja klar. Ja. Mathieu van der Poel weiß ich nicht ganz so genau.
Doch, eigentlich auch.
Ist auch, ja. Und dann ist wieder wunderbar. Dann wird der nämlich auch mitgucken und da freue ich mich drauf. Und der hat auch schon eine gewisse Expertise insofern entwickelt, dass er als Fünfjähriger, finde ich zumindest mal bewundernswert, der erkennt jetzt mittlerweile dann auch die Teams und dann sagt, okay, das Team von Wout van Aert oder das Team von Mathieu van der Poel oder wenn er jetzt neu kennengelernt hat und schätzt, ist Remco Evenepoel der Weltmeister.
Mhm. Das,
ja,
gut,
sind, so die, das sind so die drei, der wird ja wahrscheinlich leider nicht bei der Tour de France dabei sein.
Stand jetzt zumindest nicht. Ja.
Das hatte ich so ein bisschen gehofft, muss ich sagen. Also ich fand es sehr schade, dass er beim Giro d'Italia raus musste, wegen der Corona-Erkrankung.
Im rosa Trikot vor allem.
Im rosa Trikot, doppelt bitter. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen gehofft, dass er dann diese Form, die er sich da ja antrainiert hat, dann irgendwie versucht zu kompensieren oder neu aufzubauen oder so und dann halt bei der Tour de France dabei ist. Aber das sieht ja jetzt nicht so aus.
Da haben wir ja auch sehr diskutiert drüber, ob er das machen sollte oder nicht. Du warst ja dafür, dass er es machen sollte. Und ich dachte so, nee, der sollte das, wenn dann, mit einer richtigen gezielten langfristigen Tour de France Vorbereitungen fahren, weil du kriegst es, glaube ich, in Belgien nicht verkauft, zu der Presselandschaft zu sagen, ja, der fährt jetzt die Tour mit, aber nur um mal zu lernen.
Sondern ja, und das ist ja meine Argumentation, der junge Mensch, ja, der ist ja immer noch extrem jung, dass es für ihn, also aus meiner Distanz, aus meinem Distanzurteil, ich kann mir da ja eigentlich kein Urteil erlauben, aber aus der Distanz gesprochen, erscheint es für mich schlüssig zu sagen, der fährt halt mit und wann, wenn nicht in diesem Jahr, kann man der Öffentlichkeit vermitteln, der hat nicht die optimale Vorbereitung auf die Tour de France hingelegt und der fährt jetzt halt einfach mal mit, um das kennenzulernen, um den, alle sagen, die Tour de France ist stressiger auch als der Rest, alle sagen, die ist nervöser als der Rest, der soll einfach mal mitfahren, der soll das kennenlernen, für einen Etappensieg ist er ja auch immer trotzdem gut. Und aber ohne den Leistungsdruck, weil wenn er dann nächstes Jahr kommt und mitfährt und eine Tour de France spezifische Vorbereitung gemacht hat, dann ist der Druck ja nochmal viel, viel höher.
Das stimmt.
Das war mein Argument zu sagen, eigentlich, wann, wenn ich jetzt in diesem Jahr mitfahren ohne Leistungsdruck.
Ja. Ja, klar, wenn er dann mit der Vorbereitung an den Start geht, muss er ja eigentlich
mindestens
mal aufs Podium kommen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn nicht sogar eigentlich schon fast gewinnen.
Ja, aber war extrem spannend zu sehen, wie er sich schlagen würde. Ich meine, das ist dann die Vorfreude aufs nächste Jahr, wenn dann wirklich die großen drei Jungstars da sich gegenseitig betteln. Also das da wäre ich cool. Extrem gespannt
drauf. So ist Stand heute die Situation Vingegaard gegen Pogacar, so wie im letzten Jahr, so wie auch in der erwähnten Netflix-Doku. Aber natürlich, es ist ja doch die Frage, was glaubt ihr persönlich? Pogacar hatte sich ja bei Lüttich Bastogne den Arm gebrochen. Wird es dieses Duell oder Vingegaard jetzt bei der Dauphiné über allem schwebend, mega stark, macht er dieses Jahr, ist das eine eindeutige Kiste zugunsten des Dänen?
Ich glaube,
die Glaskugel
ist noch also sehr nur noch mal ganz kurz.
Die Glaskugel.
Die Glaskugel von Erik ist ja wirklich erstaunlich, weil er sich sehr gut auskennt. Er kennt nicht nur die Ergebnisse der vergangenen 10 Jahre, sondern er kennt auch einige Ergebnisse der kommenden 10 Jahre. Naja, aber er hat tatsächlich schon häufiger mal mit seinem Sachverstand oder so erstaunlich gut die Ergebnisse vorhergesagt. Deswegen.
Okay.
Und jetzt
haben wir nicht, wir haben gerade noch von
Erwartungsdruck und gerade
gesprochen. Ich erinnere mich noch, dass wir bei einer Tourvorschau, bevor der Pogacar seine erste Tour gewonnen hat, von dir, glaube ich, der Name Pogacar fiel auf die Fahrer, die man auf der Liste haben muss. Unsere gepflegten Zuhörer können das gerne mal nachhören. Die Folge kann man sich auch noch anhören.
Ja, die
steht bei uns im Archiv Tourvorschau von was?
2020? Deswegen jetzt ganz ohne Druck, ganz 2020 müsste es dann sein. Ja, also jetzt ganz ohne Druck. Wo landet Pogacar, wo landet Vingegaard? Mal vorausgesetzt, dass alle ohne Sturz und so weiter durchkommen.
Ja. Also ich hole mal ein bisschen aus. Ich hätte vor vor Lüttich, Bastoni Lüttich, hätte ich gesagt, das ist ein klares Ding für den Pogacar, weil der war bombenstark dieses Frühjahr. Mhm. Der hat ja auch beim einzigen direkten Aufeinandertreffen bei Paris-Nizza den Vingegaard sowas von in die Tasche gesteckt. Mhm. Klar, jetzt mit dem Handgelenkbruch, das ist nicht optimal. Ich glaube aber, dass der trotzdem sehr, sehr gut in Form sein wird. Und ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube nicht, dass einer von beiden deutlich stärker sein wird als der andere. Und ich glaube aber, dass Pogacar das am Ende diesmal gewinnt.
Glaubst du, dass es ein Vorteil für Pogacar ist, dass der Vingegaard in diesem Jahr, oder zumindest Jumbo-Visma in diesem Jahr, nicht mehr diese Roglic-Vingegaard-Doppelspitze fahren kann? Weil ich glaube, Roglic ist jetzt nicht mehr auf dem Level irgendwie. Mhm. Ich meine, jetzt kann er nach der Giro ja eh nicht. Aber die haben ja jetzt auch in dem Sinne keinen anderen auf dem Niveau, den sie da sozusagen als Herausforderung mit reinschicken können. Sprich, Pogacar muss ja eigentlich nur Vingegaard kontrollieren. Mhm. Und danach kommt ja auch echt lange, lange nichts mehr an ernsthaften Herausforderungen, vor denen ein Pogacar sich jetzt wirklich in Acht nehmen müsste. Oder siehst du das anders?
Nee, sehe ich eigentlich auch so. Also, er hat sicherlich letztes Jahr die Tour verloren, weil er quasi auf dieser Granon-Etappe so auseinandergenommen wurde von Roglic und von Vingegaard. Also er hatte ja davor schon, ich weiß gar nicht, eine Minute Vorsprung oder so auf Vingegaard und hat an dem Tag ja fast 3 Minuten verloren. Mhm. Und danach hat er ja einfach nicht mehr es geschafft, den Vingegaard entscheidend abzuhängen. Danach war es ja wirklich dieses Kopf-an-Kopf-Rennen. Da waren sie ja eigentlich beide auf einem ähnlichen Niveau.
In Otakam hat er ja schon noch mal
Zeit verloren. Da hat er noch mal Zeit verloren. Da ist er aber auch kurz vorher noch gestürzt in der Abfahrt. Ich sag mal, da waren sie sich sehr, sehr, sehr ebenbürtig. Also wahrscheinlich hätte ein Pogacar ohne diese Granon-Etappe, hätte er vielleicht sogar letztes Jahr die Tour gewonnen.
Das würde ja den Rückschluss bedeuten, indem Jumbo nicht mehr diese Doppelspitze hat.
Spricht es
könnte das auch eher für Pogacar sprechen. Okay.
Aber ich meine, die Tour geht im Baskenland los. Das sind 3 Etappen, die ja auch teilweise steile Anstiege haben, nervöses Feld, steile Abfahrten. Ja, also wir haben zwar gerade gesagt, wenn keiner stürzt, wäre es dann der Favorit, aber es kann halt so viel passieren in 21 Etappen. Und am Ende gewinnt, weiß ich nicht, ein David Goudou die Tour de France. Ne? Also
gut, das würden die Franzosen würden natürlich ausflippen. Wer wäre, wenn es nicht David Goudou ist? Wen habt ihr da sonst noch auf der Liste?
Normal würde ich sagen, so ein Jai Hindley kann man noch von Bora weit vorne erwarten. Ich meine, er hat letztes Jahr den Giro gewonnen, ist jetzt auch im Frühjahr so sehr solide gefahren. Jetzt nicht auf dem Niveau von Pogacar, Vingegaard, aber das könnte einer sein, der sich vielleicht diesen 3. Platz auf dem Podium schnappen könnte, möglicherweise.
Mhm. Fand ich auch, also ich fand jetzt den Schritt, den er gemacht hat, der auch bei der Dauphiné zu sehen war, da war er ja sehr, sehr stark. Also er hat so einen sehr soliden, sagst du, ich finde auch sehr kontinuierlichen Aufbau gehabt. Mhm. Und Jai Hindley wäre auch ein Name, den ich genannt hätte. Was ist mit Ben O'Connor? Der ist ja...
War ja immerhin schon 4. vor 2 Jahren. Letztes Jahr, also er ist ja auch einer der Protagonisten in der Netflix-Serie. Letztes Jahr ist er ja ausgeschieden. Hat sich jetzt auch sehr, sehr gut präsentiert bei den letzten Rennen. Also war ich auch erstaunt. Ja, Podium ist natürlich immer schwer. Ne? Also es muss natürlich immer über 3 Wochen super viel zusammenkommen. Taktisch, körperlich, Stürze oder keine Stürze, besser gesagt.
Ja. Was ich halt erstaunlich finde, ist, dass man so das Überteam der letzten für 10 Jahre irgendwie Ineos gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, dass die da irgendwie, ich meine, obwohl die sich ja einige Grand Tour-Sieger in ihren Reihen wissen, aber keinen so auf dem Schirm hast, wo du sagst, okay, der könnte wirklich einen in diese Top-Riege vorstoßen, weder ein Bernal noch ein, meine Carapaz ist jetzt zu EF Education. Mhm, ja. Wenn der jetzt da die Tour fährt, wäre er auch ein Kandidat, der mal prinzipiell weiß, wie es geht. Mhm. Aber auch sonst ist irgendwie da so der.
Aber der Carapaz wirkt jetzt bei der Dauphiné auf mich immer so ein bisschen, oh, da ist ein Anstieg, da attackiere ich mal. Und dann wird er wieder eingeholt und dann fällt er hinten aus der Favoritengruppe raus. Also der sich immer so ein bisschen selbst überschätzt hat.
Ja, aber das kann natürlich auch sein. Das weiß man ja nicht, ob das eine gezielte Trainingsstrategie ist. Irgendwie, ich guck mal, ob's klappt und dann habe ich den Etappensieg.
Ja.
Und ansonsten mache ich nochmal ein bisschen locker. Und also man weiß ja nicht, ob er dann abgehängt wird, weil er dann übers Limit gegangen ist oder dass er dann sagt, okay, hat nicht geklappt und jetzt mache ich locker.
Mhm. Das könnte, ja. Wäre jetzt aber bei einem Team wie EF, was ja auch in der Netflix-Doku sagt, es muss Ergebnisse liefern. Mhm. Ich habe das nämlich auch bei einem David Godu gedacht. Der hat mich jetzt im Frühjahr auch noch nicht so, also außer bei Paris-Nizza.
Bei Paris-Nizza war er richtig stark.
Da war er stark, aber jetzt bei der Dauphiné war der ja immer ziemlich früh schon abgehangen. Mhm. Da habe ich auch so gedacht, naja, fährt er vielleicht nur zum Training mit, in Anführungszeichen. Aber dann dachte ich mir, okay, Groupama ist jetzt nicht so ein großes Team, dass die sagen können, ja, komm, scheiß auf die paar World-Tour-Punkte. Ja, also ich glaube, Carapaz, Godu, die wären schon schneller gefahren bei der Dauphiné, wenn sie gekonnt hätten.
Oder gemusst hätten.
Oder gemusst hätten, ja.
Aber wir halten fest, Vingegaard, Pogacar, Hindley, O'Connor, Godu natürlich für die Franzosen auch. Das sind so Namen, die man jetzt in den nächsten Wochen drauf haben sollte und hoffentlich sehen wird. Bernal ist natürlich immer die Sache durch diesen schweren Sturz, ist natürlich gut, dass er überhaupt wieder dabei ist. Aber so richtig traut man ihm das jetzt nicht zu, dass er da jetzt wieder vorne ums gelbe Trikot mitfährt.
Nee, hat er vor 4 Jahren gewonnen, 2019. Da wurde ihm ja auch so die goldene Zukunft vorhergesagt und der wird jetzt 10-mal die Tour gewinnen.
Oh, da hat er auch den Giro danach wieder. Also er hat es ja schon auch bestätigt irgendwo ein Stück weit.
Aber hat schon allein im Jahr danach, 2020, hat er ja gegen Roglic und Pogacar gar nicht so gut ausgesehen und ist ja dann damals auch ausgestiegen aus der Tour. Also
wobei ich da jetzt nicht so streng wäre, weil das war natürlich mit Corona und allem drum. Ich glaube, da war auch ein Sturz noch der Hintergrund. Ja, also da war eher, fand ich, der Giro, den er dann gewonnen hat, auch die Bestätigung des Toursieges irgendwo. Und wenn da dieser Sturz, dieser schreckliche, nicht dazwischen gekommen wäre, dann hätte ich auch gedacht, tatsächlich hat er diese Zukunft und fährt jedes Jahr bei irgendeiner der 3 Rundfahrten um den Sieg mit. Jetzt muss man natürlich gucken, wo es wieder...
Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl,
wo er wieder zurückkommt.
Dieses Jahr ist so, 2 streiten sich um den Sieg, dann sind so eine Handvoll, die um den dritten Platz auf dem Podium mitfahren. Also wie gesagt, wenn kein Sturz dazwischen kommt und der Rest ist froh, wenn er irgendwie in die Top 10 kommt. Ich meine, Jay Hindley, Emo Buchmann ist ja auch so ein Kandidat, der, wo er in ARD-Dokus früher oder später immer der Name fällt, so was kann er denn wirklich? Da bin ich in diesem Jahr jetzt auch eher, würde jetzt keinen großen Druck aufbauen, weil ich glaube, Erwartungshaltung ist da jetzt eher nicht so groß.
Bei Buchmann glaube ich, der ist klarer Helfer für Hindley, denke ich. Also vielleicht darf der mal in eine Ausreißergruppe gehen, vielleicht, keine Ahnung, ist mal ein Etappensieg drin aus einer günstigen Konstellation, aber ich glaube, in erster Linie ist er Helfer, damit Jay Hindley aufs Podium kommt. Ich glaube, das wird das Ziel von Bora sein.
Wobei Bora ja jetzt beim Giro d'Italia auch nicht schlecht gefahren ist, mit dieser Strategie 2 Leute dabei zu haben, die vorne reinfahren können, mit Lennart Kemner und Alexander Vlasov. Und dann, als Vlasov raus war, war ja ganz klar, okay, jetzt halt Lennart Kemner. Und was ja dann auch geklappt hat mit dem Top-10-Platz in der Gesamtwertung am Ende. Ja. Und das könnte ich mir schon auch vorstellen. Jai Hindley ist eigentlich nominell schon die Nummer 1, aber Buchmann ist mal zumindest bis die Sache in den Bergen und nach den ersten Etappen, Klassement-Etappen entschieden ist, dann schon auch noch, sagen wir mal, auf Augenhöhe.
Und wir haben ja beim Giro gesehen, dass auch Corona ja immer noch ein Thema ist. Also da sind einige, also allein Alexander Vlasov, den du gerade angesprochen hast, ist mit Corona raus.
Remco,
auch noch ein paar andere.
Gefühlt in der ersten Woche ist ja jeden Tag irgendwie 4-5 Fahrer, die aussteigen müssen. Dass du jetzt zwischendurch gedacht hast, so, kommen die überhaupt irgendwie an?
Und da ist natürlich nicht schlecht, wenn dann ein Jai Hindley wegen sowas ausscheiden sollte oder aus irgendeinem anderen Grund, wenn du dann noch jemanden hast, der zumindest potenziell in die Top 10 fahren könnte, wenn es gut läuft.
Was aber dann renntaktisch auch dazu führt, dass du natürlich niemanden sozusagen auf den ersten Etappen jetzt mal mit Augen zu Zeit fressen lassen kannst, sondern du musst ja schon gucken, dass auch deine Nummer 2 und deine Nummer 3 jetzt zumindest in Sichtweite bleiben. Die kannst du nicht sagen, hey, heute legst du mal die Beine hoch, fährst ein Propett hoch, schonst deine Kräfte, wir brauchen dich in Etappe, keine 8, 9, 10, 18 oder sonst irgendwas.
Die Sepp Kuss-Taktik.
Genau, sondern du musst halt gucken, dass wenn Nummer 1 ausfällt, die Nummer 2 zumindest noch potenziell in Reichweite ist und da nicht als ohne große Not Zeit verschenkt wird.
Aber wie ist das? Was würdet ihr sagen? Lennart Kemner ist ja jetzt auch ein ganz gutes Beispiel für eine Frage. Auf Etappensieg gehen oder auf Gesamtwertung? Weil Lennart Kemner ist ja die letzten Jahre, Tour de France, Giro d'Italia, immer auf Krawall gefahren, kann man sagen. Hat ziemlich Randale gemacht, auch Etappen gewonnen beim Giro, bei der Tour und teilweise eben auch als Helfer von Jai Hindley dann auch den Giro noch mitentschieden bei der letzten Etappe des Giros im letzten Jahr, bei der letzten Bergetappe. Und dieses Jahr war es ja komplett anders. Er ist auf Gesamtklassement gefahren, war natürlich sichtbar, war immer da, klar, aber er hat nicht so herausgestochen, sagen wir mal.
Ja, er war ein bisschen unsichtbar eigentlich.
Genau, und das war aber auch notwendig, um eben diese Schlussplatzierung zu erreichen. Aber was würdet ihr sagen, was ist jetzt, was ist da die bessere und die, also erinnert sich jetzt später jemand daran, weil wir gerade auch gesagt haben, hier Emo Buchmann oder irgendwie so, vielleicht dann irgendwie doch noch die Top-10-Platzierung oder so. Ist diese Top-10-Platzierung so wichtig oder ist da nicht doch der Etappenerfolg und das irgendwie so ein bisschen auf Krawall gefahren, das, was eher noch die Werbewirksamkeit hat und dem Sponsor hilft und aus einer okayen Tour eine gute Tour macht?
Ich glaube, ich wäre dabei, also alles, was jenseits von Top 3 ist, wäre für mich, glaube ich, der Etappensieg der wichtigere, weil mein Top 7, 8, 9, das ist halt die sagen, lange mithalten am Berg und dann kurz bevor es richtig ernst wird, halt dann sich verabschieden und dann mit 10, 20, 30 Sekunden Rückstand sozusagen ins Ziel kommen. Das reicht für halt die Top 10 Platzierung, wenn es gut läuft. Aber Präsenz kriegst du damit halt nicht und ich glaube, ich als Fahrer wäre immer für Etappensieg, also ich meine, ich, der nie was irgendwo gewonnen hat oder nie in der Reichweite war, irgendwas gewinnen zu können.
Vergessen wir nicht das virtuelle
Weltmeistertrikot. Mein großer Moment. Meine 4 Touchdowns in einem Spiel. Die Älteren werden sich erinnern. Aber da finde ich so, ist, glaube ich, auch das emotionale Erlebnis eines Etappensiegs, glaube ich, natürlich um Längen besser als, ja, okay, ich bin 9. geworden insgesamt, hat aber irgendwie keinen einzigen starken Solo-Auftritt irgendwie. Also meiner Meinung nach.
Also ich glaube, dass wir Nerds, die sich da sehr intensiv mit auseinandersetzen, das glaube ich schon zu wertschätzen, wissen und einordnen können, wie krass ein 9. Platz bei der Tour de France ist, wie krass ein 10. Platz auch bei der Tour de France ist. Aber Breitenwirkung ist wahrscheinlich.
Ja, ich meine, was kommt abends in der Tagesschau? Hindley ist wieder gut gefahren, 20 Sekunden Rückstand im Ziel und hat seinen 8. Platz gefestigt im Gesamtklassement oder hat halt die Etappe gewonnen. Also.
Ja, ich überlege jetzt auch gerade so, was vermarktet sich am besten auch nach der Karriere? Hier heute im Gespräch der Tour de France 9. Emanuel Buchmann oder der Tour de France Etappensieger?
Ich meine, an den Etappensieg von Simon Geschke, ich meine, erinnerst du dich halt ewig halt diesen emotionalen Auftritt oder Dege in Roubaix, wo er quasi heute die Etappe gewinnt. Ja. Ich meine, das gut, Dege käme jetzt nicht in die Versuchung, sich zwischen einer Top-10-Platzierung und einem Etappensieg entscheiden zu müssen. Ich hoffe, er wird es mir verzeihen. Aber und bei Geschke, ich meine, der war ja letztes Jahr mit seinem gepunkteten Trikot auch sehr, sehr, sehr nah dran, irgendwie in Paris auf einem Podium zu stehen, was ja nochmal was anderes ist.
Das wäre Wahnsinn gewesen, ja. Das war echt schade.
Aber da ist halt auch ein Etappensieg schon auch eine ganz andere Hausnummer.
Werdet ihr selbst zur Tour de France fahren? Vor Ort irgendwann eine Etappe sehen können?
Nee. Auch nicht, nee.
Es ist, also ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, ob es für die Vogesen reicht, weil das ist ja Le Markstein, die letzte Bergetappe.
Das ist von Stuttgart echt nicht weit.
Letzten Samstag von Süddeutschland, Südwestdeutschland. Doch durchaus machbar. Aber muss man gucken. Aber mit Sicherheit ein Erlebnis. Lieblingsetappe?
Jetzt für dieses Jahr. Mhm. Puh. Ich finde, es ist gar nicht so die eine Etappe dabei, die so wahnsinnig raussticht. Kriege ich noch ein bisschen Bedenkzeit und der Brunki beantwortet.
Ich kann eingrätschen, weil ich mich immer sehr, sehr gerne überraschen lasse, weil die Erfahrung zeigt, irgendwie die Etappe, auf die alle hinfiebern, so das ist die Königsetappe, da muss es passieren. Dann sitzt du gebannt vom Fernseher, hast die Erwartungshaltung bis quasi unter die Zimmerdecke. Und am Ende passiert halt gar nichts, weil entweder fahren sie alle so hoch am Anschlag, dass echt keiner irgendwie weg kann, oder sie belauern sich so, dass höchstens auf den letzten 50 Metern irgendwie noch irgendwie 3 Sekunden rausgeholt werden. Also diese epischen Etappen, die kündigen sich irgendwie gefühlt meiner Meinung nach nicht an. Also meistens weiß man es ja hinterher, das war jetzt eine wirklich herausragende Etappe, wo viel passiert ist. Deswegen lasse ich mich eigentlich immer gern überraschen, weil es kann bei der Tour so viel passieren. Selbst auf diesen hatten wir auch schon in den letzten Jahren, haben sie ja das Profil auch immer so gemacht, dass auch die ersten früher immer so langweiligen Sprintetappen, okay, 10 Mann Ausreißergruppe geht weg, hat 10 Minuten Vorsprung, rechtzeitig eingeholt, Massensprint, Greipel, Kittel, sichern sich die Etappe und das war's. Das haben sie ja mittlerweile so gedeichselt das dann auch mit Windkanten und irgendwie auf einmal zwischendrin eine Dramatik drin ist. Das finde ich immer faszinierend, wenn man es zwischendrin reinschaltet und so, ey, Moment, muss ja erstmal sortieren, wer ist jetzt wo und was ist passiert und alle regen aufgeregt, ja, und dann erfährst du, okay, irgendwie es gab eine Windkante und Favorit A ist irgendwie jetzt auf einmal 3 Minuten hinten dran und das Team bollert volle Suppe und kommt irgendwie auch nicht wieder ran und denkst dir, geil, was passiert hier eigentlich alles?
Ja, das stimmt natürlich, ja. Also bei mir, ich muss sagen, es ist tatsächlich der Puy de Dôme, die Rückkehr dieser Bergankunft, der, du kannst es aus dem FF sagen, wie viele Jahre er nicht mehr im Programm war, aber sehr, sehr
88
lang.
88 oder 89, also 1988 oder 1989.
Ja, also sehr lange hat es diese Bergankunft nicht mehr gegeben. Dieser Vulkankegel in der Nähe von Clermont-Ferrand, wo die letzten 4 Kilometer, ich glaube 12 oder 13% Durchschnittssteigung haben und die Straße so um den Berg herum führt dann zur Spitze. Also da habe ich Bock drauf und da freue ich mich sehr.
Da freue ich mich auch drauf. Ich wollte tatsächlich neulich, habe ich gedacht, weil man hat ja sonst nichts zu tun. Ich saß abends auf dem Sofa und dachte, wenn du mal in Clermont-Ferrand bist, planst einfach mal aus Spaß eine Route da hoch und keine Ahnung, ob ich jemals in meinem Leben in Clermont-Ferrand sein werde, aber ich habe es einfach mal machen wollen. Und du kannst bei Komoot keine Fahrradroute da hochplanen, weil ich
weil die Straße gesperrt ist.
Gesperrt für
Radfahrer. Ja, 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 ja.
Habe ich dann irgendwie festgestellt. Und
kannst du Fußgänger umswitchen?
Wenn ich mein Fahrrad schiebe? Ich bin so langsam, ich gehe doch als Fußgänger durch bei 12%. Ja. Nee, darauf freue ich mich tatsächlich auch, weil ich glaube, dass das extrem spektakulär wird. Und ich glaube, diese Vogesen-Etappe könnte geil werden, wenn es im Gesamtklassement noch richtig eng ist. Und weil ich glaube, das ist so eine Etappe, das sind jetzt nicht die ganz, ganz hohen Berge, aber du hast, glaube ich, trotzdem 3.500 Höhenmeter auf der Etappe oder so. Und da gibt's halt wieder so die klassische Relaisstation und alle Teams wollen mindestens 5 Mann in der Ausreisergruppe haben. Und ich glaube, das ist, wenn du halt weißt, okay, morgen ist nur noch Champagner trinken in Paris, ist da, glaube ich, nochmal alles, was du noch im Tank hast. Und selbst noch mehr wird in die Waagschale geworfen.
Ja, weil, muss ich nur einwerfen, das ist ja auch dann Teil der Strecke, die ich letztes Jahr beim Grand Ballon Cranfondo gefahren bin. Mhm. Und ich meine, wenn man die Radfahrer auf Strecken sieht, die man selber schon mal gefahren ist, ist es ja auch nochmal ein Highlight. Da guckt man auch nochmal ganz anders hin. Ah ja, die Stelle kenne ich und da bin ich auch schon mal hochgefahren und jetzt wird es gleich böse steil. Also, und dann denkst du, okay, das ist doch böse steil, wieso fahren die so schnell?
Ich wollte gerade sagen, dann fliegen die den Berg hoch und man sagt dann zu seiner Partnerin, das ist wirklich steil da, ganz, ganz toll.
Also als ich da gefahren bin, war es noch steiler. Ja.
Ja. um drauf zurückzukommen, Tour de France selber gucken ist immer ein Erlebnis. Ich meine, wir haben ja alle das glaube ich schon mal live und in Farbe gesehen. Ist ja auch so ein
Düsseldorf, ja.
Ja, aber auch so eine klassische Etappe irgendwie.
Lorient.
Ich war, glaube ich, mal an der Côte de Stocku irgendwo in Fennes, als sie damals bei uns zu Hause und beim Tourstart in Lüttich war ich auch mal vor Ort. Das war auch schon ganz geil. Aber auch so dieses, wie kommt man eigentlich zur Tour und wie macht man das am besten? Ich meine, das ist auch eine Wissenschaft für sich, wenn man das noch nicht auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Mhm. Was sind da eure besten Tipps irgendwie?
Also wir waren damals in Lorient, waren da extrem früh da und waren dann wirklich in der ersten Reihe 10, 15 Meter hinter der Ziellinie. Das war schon ein ziemlicher Sahnespot mit Blick auf eine Großbildleinwand, also dass auch die Wartezeit dann verkürzt wurde. Aber also da war echt die entscheidende Frage war, super früh da zu sein. Und mittlerweile würde ich sagen, wenn das eine normale Strecke irgendwo mitten auf der Strecke quasi gewesen wäre, ein Punkt auf der Strecke, wo sie dann mit 45 vorbeiheizen und dann ist der Spaß irgendwie nach 40 Sekunden oder so zu Ende, da würde ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so machen. Ich glaube, heute würde ich dann tatsächlich in die Berge fahren und da würde ich dann mit dem Fahrrad gucken, dass ich relativ weit weg mit dem Auto irgendwie ganz in Ruhe parke oder mit dem Zug hinfahre und dann halt mit dem Fahrrad dann an den Berg. Das wäre meine Variante. Ja,
es empfiehlt sich eigentlich immer so zu gucken, wo irgendwie so Bergkategorien sind, so, keine Ahnung, dritte, vierte Kategorie, weil halt einfach da die Chance besteht, dass sie zumindest mal ein bisschen langsamer sind und sich volle Suppe an dir vorbeiballern. Klar, damals hatte ich ein relativ großes Glück, das war das Feld damals schon sehr auseinandergezogen, also da kamen dann auch mehrere Gruppen, also hat das ein bisschen länger Spaß als irgendwie 10 Sekunden, aber so eine Bergwertung hat halt immer den Vorteil, okay, da geht's ein bisschen langsamer zu, da sieht man dann auch mal die Fahrer ein bisschen und wie gesagt, mit dem Auto irgendwo in die Nähe fahren, das Rad in den Kofferraum und dann das letzte Stück dann mit dem Fahrrad irgendwie an die Strecke fahren und dann Zeit mitbringen und halt irgendwie
ja, Picknickkorb oder Picknickkorb. Irgendwie so und dann, ja.
Sitzgelegenheit, ganz wichtig.
Ja, vielleicht sind da
Sonnencreme,
Sonnenschutz. Ich war dieses Jahr bei Paris-Roubaix im Wald von Arenberg und wir haben uns halt geärgert, weil wir hatten halt keine, nichts zum Sitzen mit. Also wir waren noch, also wir mussten jetzt nicht ewig warten, wir hatten eigentlich ein ganz gutes Timing. Was ich da aber krass fand, wir wollten danach noch zum Carrefour de Labre und ich wusste so, ja, die Fahrer brauchen so 2 Stunden dahin, für uns ist es eine halbe Stunde mit dem Auto. Ja, wenn du aber, wir haben in diesem Ort geparkt, der hinter dem Wald von Arenberg, biegen die Fahrer ja links ab. Wenn du rechts abbiegst, kommst du in so ein kleinen 1000-Einwohner-Dorf. Und es war unfassbar, wir haben, glaube ich, fast eine Stunde aus diesem Dorf rausgebraucht, weil es war so ein Verkehrschaos, weil alle natürlich zum nächsten Spot wollten. Mhm. Und wir haben es echt so 2 Minuten bevor die Fahrer beim Carrefour de Labre um diese Linkskurve dübeln, sind wir dort erst angekommen. Also es war wirklich ein Rennen gegen die Zeit. Was ich noch zum Thema sicheren Anstieg stellen sagen möchte, ist, Nachteil ist natürlich, da wollen halt alle hin.
Da ist halt deswegen voll. Halt so einen kleinen Anstieg irgendwo in der Mitte auf einer Flachetappe, das ist, da ist es meistens nicht so voll. Also man ist dann.
Ja gut, also klar, diese ganz großen Anstiege, da muss man heutzutage ja schon irgendwie. Das
musst du schon eine Woche vorher da sein.
Eine Woche vorher da sein, wenn du da.
Das kriege ich in der Familie nicht vermittelt.
Ja. Aber wo machen wir denn unseren Sommerurlaub?
Ich in Kehre 17. Eine Woche lang.
Gibt es da einen Spielplatz? Ja. Jeden Tag. Könnt jeden Tag den Berg rauf und runter laufen zum Bäcker. Irgendwie 10 Kilometer steil bergab und dann 10 Kilometer steil bergauf.
Ja, aber als Erlebnis natürlich schon absolut empfehlenswert auch. Also höre ich jetzt bei euch raus und kann es für mich auf jeden Fall auch so sagen, auch wenn es schon viele Jahre her ist, eine Sache, die man auch einfach nicht mehr vergisst, wenn man mal bei der Tour de France auch live gewesen ist.
Ja, definitiv.
Ja, man könnte schon sagen, wo man sich hinterher fragt, war es das jetzt? Dafür habe ich jetzt hier, keine Ahnung, einen ganzen Tag investiert, 4 Stunden irgendwie an der Straße gewartet, weil dann kommt erstmal, ich meine, das ist ja schon das Spannende, dann hörst du die Hubschrauber, dann kommt irgendwie die Werbekarawane, dann kommt wieder ewig nix, dann hörst du wieder Hubschrauber, dann kommen wieder irgendwie 3 Motorräder vorbeigeprettert.
Ja, es brandet dann ja auch so der Jubel, der brandet dann ja auch so die Strecke entlang oder den Berg hinauf, je nachdem, wo man ist. Und das finde ich diese Dramaturgie, wie sich das aufbaut, die Spannung, das ist schon ziemlich klasse.
Das war im Wald von Arenberg auch so krass. Wir haben ja nichts gesehen. Es kamen natürlich ganz viele Motorräder und Führungsfahrzeuge und so. Und du siehst aber nichts. Und du hörst aber irgendwann, wie diese Welle des Jubels durch diesen Wald, diese Schneise entlang schwappt. Und da kriegst du einfach Gänsehaut. Das ist Wahnsinn. Und dann, ja, kommen die vorbei bügelt, du brüllst denen dann noch ihre Vornamen ins Gesicht, wie, wow, Dege, Mathieu.
Die sie auch noch nie in ihrem Leben gehört haben.
Die sie wahrscheinlich auch an dem Tag nicht mehr hören werden.
Ja, aber das ist natürlich.
Und dann sind sie vorbei und dann denkst du ja, okay, das war's jetzt. Also
Kumpel von mir, mit dem ich dort war, der war danach heiser als nach dem Wald von Arenberg, weil der hat so gebrüllt, der meinte hinterher, verdammt, ich hätte mich warm singen sollen.
Leo, dann noch einmal kurz den Appell, verhaltet euch vernünftig an der Strecke, also passt auf eure Hunde, Kleinkinder etc., wenn ihr sie dann unbedingt mitnehmen müsst, weil für Kinder ist es halt auch irgendwie nix, also meiner Erfahrung nach, das dauert einfach zu lange. Wenn ihr sie mitnehmen müsst, dann passt halt drauf auf, dass nichts passiert und diese Selbstdarsteller, die da irgendwie daherrennen und irgendwelchen Fahrern auf die Schultern klopfen müssen oder so, das muss ja alles auch nett sein.
Wobei ich finde, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde so, wenn die Fahrer in irgendeiner Art und Weise behindert werden, wenn Einfluss genommen wird auf das Rennen, dann finde ich es bescheuert. Wenn aber die Leute sich irgendwie cool verkleiden und da eine riesen Party draus machen, ihr kennt mit Sicherheit dieses Video von Alpe d'Huez, wo die alle am Tanzen sind und die Hälfte ist verkleidet und die hören irgendein krasses belgisches oder niederländisches Schlager-Song.
Beefeater Band, ja, die gibt's auch. Aber die Kurve der Holländer meinst du
jetzt? Nach rechts. Das ist ein legendäres Video. Dann kommt ja noch dieser Dinosaurier da durchgesprungen. Das ist einfach mega geil. Also das ist schon gut. Das muss halt nicht, das darf das Rennen nicht beeinflussen, negativ. Aber also ich weiß auch jetzt noch, bei der Tour de France, ich glaube 2013 am Mont Ventoux, ist einer hinter Chris Froome hergelaufen, als der gerade am Mont Ventoux attackiert hatte und hatte ein ausgestopftes Wildschwein unterm Arm. Das finde ich halt einfach nur, das ist genau mein Humor. Aber wenn er ihm das jetzt in die Speichen geschmissen hätte, dann wäre es wiederum scheiße gewesen. Also ja, insofern.
Das Problem ist halt immer dann wirklich garantieren zu können, dass eben nichts passiert, dass kein Lenker sich in irgendeiner Tasche verfängt oder irgendwie sonst irgendwas passiert. Also das ist ja alles. Ja. Hatte ich letztens noch einen Hundezwischenfall irgendwie bei
Giro.
Beim Giro, genau.
Der ist Remco Evenepoel ins Rad gelaufen. Also, ich meine, klar, wenn da 180 Fahrer alle den Freilauf in der Abfahrt rollen lassen, das ist ja auch ziemlich
hart. Da dreht das Tier durch.
Ja, da weiß der Hund ja gar nicht, wohin mit sich.
Also. Ja. Also wenn ihr mehr über die Tour de France wissen wollt, auch in diesem Jahr, dann könnt ihr zum Kiosk gehen und unsere aktuelle Ausgabe angucken, die Roadbike 0723. Da ist die Vorschau auf die Tour de France. Und jetzt gerade produzieren wir die 823, die Ausgabe. Und da geht es um die Tour de France der Frauen. Und Tour den de France Artikel genau. Schreibst du gerade, Erik. Was ist für dich die Tour de France der Frauen? Du hast gerade schon gesagt, nach der Tour ist vor der Tour. Und das ist eben gut, um aus diesem Blues sofort wieder rauszukommen oder gar nicht erst reinzukommen. Was erwartet uns da? Was ist da so dein Highlight?
Also was ich da ziemlich cool finde, ist, dass es da jetzt auch zum ersten Mal so richtig in die ins Hochgebirge geht. Letztes Jahr war es ja in Anführungszeichen waren es ja nur die Vogesen, auch wenn es natürlich auch sportlich total beeindruckend war, was die Mädels da abgeliefert haben. Aber ich finde es cool, dass es dieses Jahr mit dem Tourmalet eine Bergankunft richtig auf 2100 Metern gibt. Und dass es dann am Tag darauf, dass es dann auch die letzte Etappe eine Einzelzeitfahren geben wird. Also dass das noch mehr diesen Tour de France Charakter bekommt. Ich bin da zwar selber so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, dass dieses Frauenrennen, was ja auch nur 8 Etappen hat, in Anführungszeichen, ich finde, das sollte schon so ein bisschen eine eigene Identität und einen eigenen Charakter haben und sollte jetzt nicht das, was die Männer seit 120 Jahren machen, dass dem nachgeeifert werden sollte. Aber ich finde irgendwie so, wenn es den Namen Tour de France trägt und den auch verdienen soll, dann müssen da irgendwo so Anstiege wie Alpe d'Huez, Tourmalet, Mont Ventoux.
Die großen Namen.
Die, das müssen jetzt nicht alle auf einmal in einer Tour sein, aber wenn da jedes Jahr ein so ein namhafter Tourpass dabei ist, finde ich, das muss eigentlich schon sein.
Ja, das erhöht einfach nochmal die Aufmerksamkeit, finde ich. Also wenn, dann schauen es halt nochmal ein paar Leute mehr, wenn sie sagen, okay, jetzt geht's Alpe d'Huez hoch, weil die wissen, okay, das ist eine spektakuläre Etappe, das ist spannend, da gibt's Blut, Schweiß und Tränen sozusagen. Das zieht halt einfach nochmal mehr Leute in den Bann einfach. Von daher finde ich, bin ich da ganz bei dir.
Was sind da die Namen, die man kennen muss?
Auf jeden Fall Annemiek van Vleuten, Vorjahressiegerin,
Titelverteidigerin.
Sie hat ja letztes Jahr alle drei Grand Tours gewonnen und dann noch das Straßenrennen, trotz gebrochenem Ellenbogen.
Die Weltmeisterschaft, ja.
Die Weltmeisterschaft, genau. Demi Wollering ist, denke ich, also das ist so das, der Zweikampf der Frauen um den Toursieg dieses Jahr. Demi Wollering war ja letztes Jahr Zweite, war auch dieses Jahr überragendes Frühjahr gehabt. War eigentlich auch bei der Vuelta der Frauen dieses Jahr stärker als Van Vleuten, hat dann aber durch einen taktischen Fehler oder durch das Ausnutzen eines taktischen Fehlers durch Annemiek van Vleuten hat sie dann die doch um 9 Sekunden verloren, die Spanien-Rundfahrt.
Aber das muss ich sagen, das war eine spektakuläre Etappe. Das war ja die Etappe, die Bergankunft zu den Lagos de Covadonga in Wolken verhangen, ganz, ganz mystische Stimmung irgendwie und dann fuhr das Frauenpeloton da hoch. Und Demi Wollering attackierte und distanzierte tatsächlich Annemiek van Vleuten und um sich diese Minute, die sie Rückstand hatte, noch zurückzuholen. Und da habe ich tatsächlich auch vor dem Fernseher gesessen, habe den Fernseher angeschrien und bin da mega mitgegangen. Und dann um 9 Sekunden tatsächlich hat es nicht gereicht. Also um 9 Sekunden hat sie dann diese Rundfahrt verloren. Also das ist, glaubst du, das ist das Duell auch bei der Tour de France?
Denke ich schon. Also ich glaube, auch da wird es ein paar Fahrerinnen geben, so Juliette Labousse zum Beispiel oder
die Französin.
Aber da gibt es auch so eine Handvoll, die sich da, glaube ich, so um diesen, auf dem Papier um den dritten Platz streiten. Aber dadurch, dass du ja nur diese eine richtige krasse Bergetappe hast, dass du das Zeitfahren hast und davor auch so 2-3 Etappen, die so ein bisschen viel auf und ab und wo dann auch mal man durch einen Sturz oder einen Defekt vielleicht auch mal eine halbe Minute verlieren kann. Du hast halt nicht so viele Etappen, wo du es durch körperliche Stärke wieder rausholen kannst, wie vielleicht bei den Männern, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt mal 20 Sekunden verloren durch einen blöden Defekt. Ich habe aber noch 5 Bergankünfte, wo ich der Stärkste bin und wo ich das halt locker wettmache.
Also Fehler werden stärker
bestraft. Weil, und dadurch ist es, glaube ich, so, kannst da auch eher mal eine Überraschung vielleicht auch geben, als jetzt beim Männerrennen, weil über 3 Wochen setzt sich am Ende eigentlich immer der Stärkste oder zumindest einer der Stärksten durch.
Aus deutscher Sicht, Ricarda Bauernfeind ist extrem stark gefahren bei der Vuelta, Fünfte geworden. Also auch bei den letzten beiden schweren Bergetappen halt wirklich aus dem Nichts noch quasi oder von sehr weit hinten kommt, noch sehr, sehr weit nach vorne gefahren. auch wieder ein Name für die Tour de France oder
ich weiß gar nicht, ob sie am Start stehen wird. Mhm. Ich meine, es ist ja jetzt, wo wir gerade sprechen, noch 4 Wochen hin.
Ja, ja,
über
klar,
4 Wochen.
Natürlich.
Ich glaube, es gibt ja noch keine Lineups. Aber wenn sie am Start steht, klar, also vielleicht Top 10. Mhm. Wäre natürlich super. Liane Lippert eigentlich auch mal jetzt nicht so die Frau fürs Hochgebirge oder für die Zeitfahren, aber so auf einer mittelschweren Etappe vielleicht Etappensieg.
Ich finde es mal cool, einfach mal zu sehen, wie würde eigentlich die Medienlandschaft reagieren, wenn eine Frau bei der Tour de France eine Etappe gewinnt, würde das irgendwo stattfinden? Wie groß wäre da das Medienecho?
Also eine deutsche
Frage, meinst du jetzt? Ja, irgendeine wird ja gewinnen.
Das ist eine gute Frage.
Also finde ich mal spannend, einfach zu sehen, ob das
so in der Tagesschau abends laufen würde.
Zum Beispiel. Ja.
Boah. Hiermit die Aufforderung, eine weibliche Radprofi hier zuhört und bei der Tour de France startet. Wir hätten gerne einen Etappensieg, um ein Sozialexperiment oder ein Medienexperiment durchzuführen.
Ja. Also wir würden natürlich darüber berichten.
Ja,
definitiv.
Genau. Ja. Also wie gesagt, in der Roadbike 07 die Vorschau auf die Tour de France der Männer in der aktuellen Ausgabe, in Roadbike 08 erhältlich ab Mitte Juli dann Vorschau auf die Tour de France der Frauen. Giro, abschließend noch, wir haben es ein paar Mal gestreift, das Thema. Primož Roglič am Ende doch noch vorne.
Leider.
Also, du sagst leider?
Ja, aber ich orte mich als totaler Geraint Thomas-Fan.
Okay.
Ich finde den Typen einfach so klasse. Also ich würde mit dem gerne mal eine Runde Radfahren, weil ich glaube, wir wären, auch wenn ich jetzt, also ich kann einigermaßen gut Englisch, ich glaube, wir haben halt voll denselben Humor und ich fand auch, wie er diesen Giro verloren hat, diese Größe, die er da gezeigt hat, allein durch seine Interviews direkt im Ziel und dann auch am nächsten Tag, wie er dann seinem alten Kumpel Mark Cavendish den Sprint anzieht. Mhm. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mal so einen großen Verlierer, also oder so einen großen Zweiten erlebt habe. Mhm. Also fand ich mega beeindruckend. Und klar, für Roglic natürlich auch gut, weil der hat ja in den letzten Jahren, klar, 3-mal die Vuelta gewonnen, aber bei der Tour irgendwie immer, ja, sorry, aufs Maul gekriegt, kann man sagen.
Oder
sich selber aufs Maul gelegt.
Schon, ja.
Und ich, da jetzt nochmal so, auch den Giro nochmal zu gewinnen, was ihm ja auch noch gefehlt hat, für ihn natürlich auch eine super Sache.
Ja, also ich fand's halt, ja, sagst
du? Ich fand's halt einfach mit dieser Dramaturgie, dass es beim letzten Zeitfahren auch, dass er dann sozusagen seine Schmach von der Tour wettmachen konnte.
Ja,
und jetzt mal im letzten Zeitfahren, was er dann noch nicht mal so schrecklich gut angefangen hat, ich meine, er hat ja zwischendrin noch den Defekt gehabt, wo irgendwie die Kette runtergefallen ist von seiner.
Also so gesehen auch wirklich der Stärkste, der da an dem Tag und dann auch den Giro gewonnen hat,
wenn du selbst mit Defekt. Wie viel Rückstand hatte er? 30?
Ich glaube, er hatte 30, 40 Rückstand und hat 30 rausgefahren.
Ja, also dann am Ende. Das war jetzt 24, 22 Rückstand und hat 40 Sekunden rausgeholt.
Also er hat schon ordentlich, plus die durch den Defekt eingebüßte Zeit, also der hat da schon ordentlich geliefert. Von daher kann ich mich durchaus auch mit ihm anfreunden, wobei ich ganz bei dir bin. Ich jetzt Geraint Thomas auch echt gegönnt, weil das echt eine coole Socke ist irgendwie. Also den Eindruck erweckt er zumindest. Und wirklich diese Größe in der Niederlage zu zeigen, finde ich schon.
Also wir sind ja hier in einem Podcast. Ich höre oft total gerne den Podcast von Geraint Thomas, den er mit seinem Teamkollegen und Kumpel Luke Rowe macht. Einfach mal reinhören. Das sind meistens keine langen Folgen. Die gehen so 15, 20 Minuten. Die nehmen das ja teilweise auch während des Giro dann so abends im Hotelzimmer auf.
Ja, auf der Massagebank.
Auf der Massagebank auch manchmal. Occurring?
Ich dachte, wir liegen hier auch auf der Massagebank.
Au!
Wie heißt der Podcast?
What's Occurring? Also What's wie die Watt. Das ist quasi ein Wortspiel der beiden.
Ja, dieses walisischen Ausdruck, what's occurring.
Ja, und genau. Also was ist passiert und what's quasi aus dem Radsport, die Leistungsdaten. Hörempfehlung. Ist komplett auf Englisch, aber versteht man sehr gut.
Ja, genau. Also schwierig zu verstehen wegen walisischem Dialekt
gar nicht,
irgendwie
gar
noch?
Nicht,
oder
geht das?
Gar nicht. Okay. Schulenglisch reicht.
Schulenglisch. Klassisches A1 Englisch.
Ja. Plus Nerd-Vokabular, was
ja,
man gut, natürlich
das drauf haben muss. Ja, klar. Obwohl, ich glaube, das kommt relativ schnell.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Tour de France. Wir haben den Giro gerne geguckt, wir haben die Vuelta gerne geguckt. Jetzt die Tour de France. Der Radsport-Sommer ist in voller Blüte, sag ich mal. Und ihr könnt ihn euch versüßen mit Roadbike-Heften, die ihr kirchlich erwerben könnt und uns damit auch ein wenig unterstützen. Ihr könnt ihn euch versüßen natürlich mit vielen schönen Touren, hoffentlich sturzfrei. Ihr könnt uns abonnieren bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter und ihr könnt auf unsere neue Webseite auch mal schauen, bike-x.de, ein Portal für alle Arten und Spielarten des Fahrradfahrens mit aktuellen Neuheiten und News und Informationen rund um zwei Räder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.